Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend mit dem aktuellen Thema Zeichen unserer Zeit. Die Endzeitrede Jesu Christi auf dem Ölberg. Die Endzeitrede Jesu wurde in den Evangelien in drei Berichten überliefert. In Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Da können Sie diese Texte zu Hause in Ihrer Bibel nachlesen. Sie sehen hier auf dem Bild den Ölberg, und zwar vom Tempelberg aus gesehen. Dazwischen liegt das Kidron-Tal. Nun ganz kurz die Vorgeschichte zur Ölbergrede Jesu. Es führt uns zurück zu diesem Dienstag vor Karfreitag. Den ganzen Tag über war Jesus Christus im Tempel zu Jerusalem. Eine ganze Reihe von Kapiteln in den Evangelien berichten über diesen Dienstag, über diesen einen Tag. Es gab harte Auseinandersetzungen mit verschiedenen Gruppen des Judentums, mit zahlreichen Feinden dort im Tempel. Allein im Matthäusevangelium lesen Sie nach, Matthäus 21, 23 bis zum Schluss des Kapitels 23. An diesem Tag wurde richtig deutlich, wie die führende Schicht im Judentum zur Hauptsache Jesus Christus als Messias, als verheißener Erlöser ablehnte. Am Ende dieses Tages ging Jesus Christus aus dem Tempel hinaus mit seinen Jüngern. Und da beim Hinausgehen zeigt er ihnen nochmals diese herrlichen Gebäude des zweiten Tempels in Jerusalem. Das war ein Prachtwerk der Architektur in der Antike. Mit seinen 144.000 Quadratmetern, da könnte man alle berühmten Kathedralen von England unterbringen und hätte noch Raum übrig. Und da kündigte Jesus Christus die Zerstörung des Tempels an als Konsequenz seine Ablehnung als Messias. Danach ging der Herr durchs Kidron-Tal auf den Ölberg. Von dort aus hat man den schönsten Ausblick auf den Tempelplatz, weil der Ölberg eben etwas höher gelegen ist als der Tempelberg in Jerusalem. Der Herr setzt sich dorthin, und die Jünger unter dem Schock der Ankündigung der Zerstörung des geliebten Tempels stellen verschiedene Fragen. Und zwar insgesamt vier Fragen. Sie finden nicht alle vier in einem der Evangelien. Sie müssen also wirklich alle Evangelienberichte kombinieren, dann kommen Sie auf diese vier Fragen. Und zwar eine Frage. Erstens, wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Diese Frage kommt in allen drei Berichten vor. Zweitens, was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Diese Frage kommt nur in Lukas 21 vor. Das hat seine guten Gründe. Drittens, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Erstaunlich. Die Jünger Jesu glaubten also, dass dieser Jesus, dass dieser Messias wiederkommen wird. Und sie wollten wissen, was ist das Zeichen, wenn die Zeit eintreten wird, da diese Wiederkunft erfolgen sollte. Und viertens, was ist das Zeichen der Endzeit? Nun, eigentlich sind das zwei und zwei Fragen. Denn zwei Fragen beschäftigen sich mit der Zerstörung des Tempels. Wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Zeitlich. Was wird das Vorzeichen der Zerstörung sein? Und dann haben wir zwei Fragen, die beschäftigen sich mit der Wiederkunft Jesu. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen der Endzeit? Eben dieser Zeit, wenn der Messias wiederkommen soll. Man kann also sagen, zwei Fragen im Zusammenhang mit dem Tempel, betreffen Ereignisse, die nach dem ersten Kommen Jesu stattfinden sollten. Nämlich die Zerstörung des Tempels als eine der Konsequenzen der Verwerfung des Messias. Und dann betreffen zwei Fragen Ereignisse unmittelbar vor dem zweiten Kommen Jesu. Das Zeichen seiner Wiederkunft, das Zeichen der Endzeit. Wir können also sagen, zwei Fragen haben zu tun mit der Anfangszeit. Und zwei Fragen haben zu tun mit der Endzeit. Ich war zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1, wird das Kommen Jesu Christi vor 2000 Jahren bezeichnet als Anfang. Und darum beginnt dieser Brief, was von Anfang war. Und dann spricht Johannes darüber, wie er Jesus Christus gesehen, gehört hat und so weiter. Das war also der Anfang. Und das Ende, das ist eben die Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Nun, die Bibel spricht ja schon im Alten Testament über zwei Erscheinungen des Messias, des verheißenen Erlösers für Israel und alle Völker. Ein erstes Mal sollte der Messias kommen als der leidende Messias, der für unsere Sünden als Opfer sterben sollte, der Gerechte für uns die Ungerechten, um uns zu Gott zurückzuführen. Zum Beispiel in Jesaja 53 im Alten Testament angekündigt, im Psalm 22 und so weiter. Und dann haben auch schon die Propheten im Alten Testament davon gesprochen, aber in der Endzeit wird der Messias kommen, ein zweites Mal als der herrschende Messias, der als König der Welt und Richter der Welt Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt hineinbringen würde. Aber zwischen diesen beiden Erscheinungen des Messias sollte eine Zeitperiode liegen. Was in dieser Zeitperiode geschehen sollte, das war auch schon durch die Propheten des Alten Testaments ausführlich verkündigt worden. Nun, etwas, was folgen sollte, war auf das Kommen des leidenden Messias die Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem, der Hauptstadt der Juden. Das war schon im Alten Testament angekündigt worden und Jesus Christus hat diese Ankündigung wiederholt an diesem besagten Dienstag. Und in diesem Zusammenhang ist also zu sehen, was die Jünger gefragt haben, wann wird der Tempel zerstört? Was ist das Zeichen? Nun, das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias bezeichnet die Bibel als Endzeit. Sie verstehen das sehr gut, wenn Ihnen damit deutlich wird, dass die Endzeit in der Bibel nicht vom Weltuntergang spricht, sondern einfach vom Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Nun, wie gesagt, in der Endzeit soll der Messias wiederkommen. Und die Jünger fragen, was ist das Zeichen, dass eben diese lange Zeit zum Ende kommt? Das Zeichen der Endzeit. Und was ist das Zeichen der Wiederkunft? Der bevorstehenden Wiederkunft Jesu? Das ist Frage 3 und 4. Also, die ersten zwei Fragen, wie gesagt, hängen zusammen mit der Anfangszeit. Die dritte und die vierte Frage hängen zusammen mit der Endzeit. Wir werden nun die Antwort Jesu anschauen im Blick auf die Anfangszeit. Und danach werden wir auch die Antwort Jesu anschauen im Zusammenhang mit der Endzeit. Aber bevor der Herr Jesus Christus über diese Zeichen der Zerstörung des Tempels, über die Zeichen seiner Wiederkunft spricht, gibt er eine ganz allgemeine Warnung und die betrifft diese Zeit zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen. Er kündigt nämlich zuerst, und das ist in allen drei Berichten der Evangelisten so aufgeführt, zuerst warnt er vor dem Kommen von falschen Messiasen. Nachdem er, der von Gott bestätigte Messias, der über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias durch sein Kommen erfüllen konnte, er, der verworfen wurde, sollte dann eben den Weg freigeben für viele falsche Messiasse, die danach kommen würden. Ich lese aus Matthäus 24, 4, da beginnt die Antwort. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, passt auf, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Christus ist das griechische Wort, Christos, für hebräisch Messias. Also viele werden kommen und sagen, ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Und dann in Vers 6 beginnt der Herr Jesus ein erstes Zeichen der Endzeit zu erwähnen. Er sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Dieses Wörtchen aber ist ganz wichtig, denn es setzt sich ab von dieser allgemeinen Warnung vor den falschen Messiasen. Und dann beginnt, wie wir gleich sehen werden, im Folgenden eine Auflistung von mehreren Endzeitzeichen. Hier haben Sie eine Liste mit über 50 falschen Messiasen, die im Judentum nach der Zeit von Jesus Christus bis heute aufgetreten sind. Es ist ein echter Schock. Durch all die Jahrhunderte hindurch kamen falsche Messiasse und die haben zum Teil große Teile des Judentums auf brutale, hinterlistige und gemeine Art mit sich gerissen. Das begann mit Theudas, dem falschen Messias, der in den Jahren 44 bis 46 auftrat. Dann kam der falsche Messias aus Ägypten, 52 bis 58. Dann der namenlose Prophet im Jahr 59. Etwas später Menachem, der Galiläer, um 66 nach Christus. Dann Jonathan, der Weber, gerade nach 70 nach Christus. Dann Lukuas um 115. Bar Kochba, in der Zeit um 100 bis 135 nach Christus. Der hat die Juden, die Masse der Juden verführt zu einem zweiten Aufstand gegen die Römer, bei dem dann mehr als 1 Million Juden umgekommen sind. Und da haben wir gemerkt, was mit dem los war. Und so geht das weiter mit dem Moses-Messias von Kreta um 440, der Messias von Syrien um 643 und so weiter und so fort. Es gibt einen ausführlichen Vortrag auf CD von mir über diese 50 falschen Messias. Nun, also das geht so durch die Jahrhunderte hindurch, im Mittelalter, zum Beispiel David Alroy von Kurdistan, 1120. Hier dann Abraham Abulafia in Spanien, 1240 und folgende. Und so geht das weiter durch die ganze Geschichte, bis der letzte falsche Messias war Rabbi Menachem Mendel Schneerson aus New York, der dann 1994 gestorben ist. Und immer noch sieht man in Israel Bilder mit seinem Kopf drauf und da steht Melech Mashiach, König Messias. Und es gibt wohl Tausende von Juden, die warten, bis er aufersteht. Da können sie noch lang warten. Es ist wirklich ganz grausam. Aber Jesus Christus hat gewarnt. Und es ist ein Grundprinzip, wenn man die Wahrheit ablehnt, wird man offen für alle möglichen Verführer. Nun, wir beschäftigen uns mit der Antwort Jesu über die Endzeit und dann eben auch über die Anfangszeit. Wir schauen jetzt zunächst mal an, wie der Herr Jesus in Lukas 21, Vers 12 über die Anfangszeit spricht. In den Versen davor hat er bereits einige Endzeitzeichen erwähnt und dann greift er zurück. Und zeitlich ist es dort so festgelegt, vor diesem allem aber. Also lange vor der Endzeit. Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor König und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Nun, Sie realisieren, hier wird von einer Verfolgung der Jünger Jesu gesprochen, die eindeutig eine jüdische Verfolgung ist. Denn sie werden an Synagogen überliefert werden, um dort bestraft zu werden. Nun, in der ganzen Kirchengeschichte war das so, es gab eine jüdische Verfolgung im ersten Jahrhundert. Aber später war das eigentlich kein Thema mehr. Da haben andere die Juden verfolgt. Und da sind wir nun eben in dieser Zeit des ersten Jahrhunderts. Und der Herr Jesus sagt, aber diese Verfolgung wird euch eine Gelegenheit sein, um Zeugnis von mir, dem Erlöser, abzulegen. Nun, wie hat sich das erfüllt? Im Jahr 32 wurde Jesus Christus gekreuzigt. Also eben wenige Tage nach diesem Dienstag, am Freitag, Karfreitag. Am dritten Tag ist Jesus Christus auferstanden, gesehen von 500 Augenzeugen. Dann ist er 40 Tage nach seiner Auferstehung aufgefahren vom Ölberg her und 10 Tage später war Pfingsten. Und ab Pfingsten haben die Jünger Jesu begonnen zu predigen in Jerusalem und dann in Judäa und so weiter. Und sie haben gepredigt, Jesus Christus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. Und damit hat er auch die Prophezeiungen über den auferstandenen Messias erfüllt. Aber es gab von der Führerschaft des Judentums damals eine massive Verfolgung. Die Apostel Jesu wurden verhaftet. Die Judenchristen allgemein wurden massiv verfolgt. Das können Sie alles nachlesen in der Apostelgeschichte. Da findet man die ersten 30 Jahre der Kirchengeschichte. Die begann mit jüdischen Christen zunächst. Es ist genau so gekommen. Sie wurden so überliefert und sie konnten dabei Zeugnis ablegen. Und weiter sagte Herr Jesus, um euch vor Könige und Landpfleger zu führen. Landpfleger, Prokuratoren, römische Prokuratoren. Nun lesen Sie Apostelgeschichte weiter und dann finden Sie ein erstes Beispiel in Apostelgeschichte 23. Der Apostel Paulus wurde als Gefangener vor den Prokurator, den Landpfleger Felix gebracht. Das war schon mal einer. Und das geschah im Jahr 58. Das hier ist nämlich die Beantwortung, wann wird das geschehen? Im Jahr 58 war er vor einem Landpfleger. Aber im griechischen Grundtext ist Landpfleger in der Mehrzahl. Und Sie haben ja in der Schule gelernt, Mehrzahl ist zwei und mehr. Nun, in Apostelgeschichte 25, Sie lesen einfach ein bisschen weiter in der Bibel, sehen Sie, wie dann später Paulus vor den Landpfleger Porcius Festus gestellt wurde. Da sind wir im Jahr 59. Also das muss alles zuerst geschehen, bevor der Tempel zerstört wird. Sie werden euch vor Landpfleger stellen. Und dann heißt es, und auch vor Könige. Und Sie finden in der Apostelgeschichte ein erstes Beispiel im Jahr 60. Wurde Paulus vor König Agrippa gestellt. Das war ein Unterkönig des Kaisers in Rom. Der war König über alle Könige. Nun, dieser Porcius Festus, der verstand von Judentum nichts und wusste nicht, wie er Paulus behandeln sollte. Und er war froh, als König Agrippa auf Besuch kam und der war sehr bewandert in Judentum. Und so hat er Paulus vorgeführt und Paulus konnte eine wunderbare Rede halten, Apostelgeschichte 26, und diesem König Zeugnis von Jesus Christus ablegen. Der hat dann so hämisch gesagt, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Aber das war natürlich nicht ernsthaft gemeint, sondern etwas spöttisch. Nur er hat gemerkt, Paulus ist gar nicht gefährlich. Er sagt dann dem Landpfleger, man hätte Paulus freilassen können. Aber dummerweise, ich sage das in meinen eigenen Worten, hat er sich auf das oberste Gericht, auf den Kaiser berufen. Jetzt muss er zum Kaiser gehen. Und tatsächlich, Paulus wird dann in der Folge durch eine römische Begleitung von Soldaten nach Rom gebracht vor Kaiser Nero. Aber da muss er warten, bis die Ankläger aus Israel kommen würden. Im römischen Recht gab es eine Formel, wenn zwei volle Jahre die Ankläger nicht erscheinen, dann wird man freigesprochen. Und die Apostelgeschichte endet damit, dass Paulus 2 volle Jahre in Rom als Gefangener wartet. Was heißt das? Danach wurde er freigelassen. Aber er konnte noch vor Kaiser Nero, dem obersten König des Römischen Reiches, Zeugnis von Jesus Christus ablegen. Sie werden euch vor Könige, in der Mehrzahl, stellen. Im Jahr 62 war ein Judenchrist vor einem zweiten König gestellt. Wann? Alle diese Dinge müssen zuerst geschehen. Also man konnte ganz schön die Geschichte verfolgen. Aha, jetzt haben wir schon 2 Landträger, mindestens 2 müssen das sein. Wir haben jetzt schon 2 Könige, mindestens 2 müssen es sein. Jetzt gehen wir weiter. Lukas 21, 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Jetzt haben wir das Zeichen der Verwüstung. Und wie war das? Im Jahr 66 nach Christus gab es in Galiläa einen spontanen Volksaufstand der Juden gegen die Römer, um sich endlich von diesem unterdrückenden Joch zu befreien. Am Anfang hatten die Juden unglaubliche militärische Erfolge und die Römer haben dann immer mehr Legionen zusammengezogen. Übrigens, letztendlich 1/3 der Legionen aus dem ganzen Römischen Reich, um diesen Aufstand brutal niederzuschlagen. Sie haben ganz Galiläa zurückerobert, dann auch die jüdischen Siedlungen in Transjordanien, heutiges Jordanien, da haben die gelebt. Und auch in Judäa. Und am Schluss, im Jahr 68, sind die Legionen am Toten Meer entlang gegangen und haben die Siedlung von Qumran in Asche gelegt. Da wurden die Rollen aus der Siedlung dann in den Höhlen versteckt. Ja, das sind diese Höhlen, wo man die Rollen dann im Jahr 1947 bis 56 wieder gefunden hat. Und dann ist die römische Legion hinaufgegangen nach Jerusalem, um die Hauptstadt zu erobern. Und dann geschah's. Kaiser Nero beging Selbstmord. Das gab sofort Aufruhr im römischen Reich. Wer sollte Nachfolger werden? Vespasian, der General in Israel, stoppt den Krieg. Er wollte Kaiser werden. Er geht nach Rom, aber genau in dem Moment, wo man die Armeelager um Jerusalem herum aufgestellt hatte. Und jetzt lesen Sie nochmals den Evangelientext. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennet, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte, in Jerusalems Mitte, sind, daraus entweichen. Und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache. Also alle Judenchristen sollen dann fliehen um ihr Leben auf die Berge. Und dann kommt die Katastrophe. Denn dies sind Tage der Rache. Und tatsächlich im Jahr 68 haben die Judenchristen aufgrund von dem Lukas-Evangelium realisiert, das ist genau das Zeichen der Zerstörung. Jetzt kommt's. Und jetzt müssen wir gehen. Wir dürfen nicht mehr in Jerusalem bleiben. Auch nicht mehr zum Passafest gehen. Die sind auf die Berge des Westjordanlands gegangen. Dann über den Jordan nach Pella, heutiges Jordanien. Und dort hat König Agrippa, der Zweite, der ja diese Rede von Paulus gehört hatte, sie als friedliebende Bürger aufgenommen, weil er wusste, Judenchristen sind nicht staatsgefährdend. Und Vespasian wurde in Rom Kaiser. Und dann hat er seinen Sohn Titus beauftragt, den Krieg in Israel zu beenden. Im Frühjahr 70 erscheint Titus im Land Israel. Es war gerade um die Passazeit. Also die gleiche Zeit, wie damals im Jahr 32 die Kreuzigung stattgefunden hat. Und dann sah er, wie alle Juden zum Passafest nach Jerusalem gehen. Denn das Gesetz Mose schrieb ja vor, das Passalamm darf man nur im Tempel zu Jerusalem schlachten. So mussten alle gehen. Auch viele Juden aus dem Ausland kamen nach Jerusalem, gingen in die Stadt Jerusalem hinein. Und dieser Titus wartet, bis die Stadt zum Bersten voll ist. Ein Augenzeuge damals, Josephus Flavius, überliefert, 2,7 Millionen Menschen waren in Jerusalem zum Passafest. Aber kein einziger Judenchrist, also ein, Ein Christ, ein Jude, der an Christus als Messias glaubte, ging mehr nach Jerusalem. Die haben auf das Lukas-Evangelium gehört. Und dann, als die Stadt eben voll war, schloss Titus den Belagerungsring. In 140 Tagen machte er die Stadt Jerusalem den Erdboden gleich. Der Augenzeuge Josephus Flavius, der ein Buch geschrieben hat, das wir heute noch haben, der jüdische Krieg, berichtet von mehr als 1 Million Toten. Und am Ende wurde auch der herrliche zweite Tempel in Staub und Asche gelegt. Beim Brand, beim Tempelbrand, wurde das Feuer schließlich so heiß, dass das Gold an den Außenseiten begann zu fließen und es floss in die Ritzen zwischen den Steinen und den Bausteinen und die goldgierigen römischen Soldaten begannen, die Steine abzubrechen, um noch etwas Gold aus den Ritzen zu holen. Und so wurde der ganze Tempel abgerissen, dem Erdboden gleichgemacht. So hat sich das im Jahr 70 erfüllt. Also Jesus Christus hat die Antwort gegeben, wann? Indem er diverse Stufen angekündigt hatte, und zwar im Klartext. Nicht irgendwie symbolisch, ja? Sondern so, wie es geschehen sollte. Und dann schließlich dieses Zeichen im Jahr 68, und dann kam die Zerstörung des Tempels. Ab dem Jahr 70 wurden die Juden dann in einem jahrhundertedauernden Prozess aus ihrem eigenen Land herausgerissen und unter alle 5 Kontinente der Welt zerstreut. Der Herr Jesus beschreibt das so in Lukas 21, Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht, eben schon im Alten Testament. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Es ist schwierig, als Schwangere zu fliehen. Denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das jüdische Volk soll zerstreut werden unter alle Völker. Und Jerusalem soll von fremden Völkern ständig zertreten werden. Genau so ist es gekommen. Die Juden wurden zerstreut und durch 2000 Jahre hindurch waren es ständig nicht-jüdische Völker, die Jerusalem beherrscht haben. Bis die Zeiten Nationen erfüllt sein werden. Und dann sollte eine Wende kommen. Und in den weiteren Versen spricht Jesus Christus wieder über Zeichen der Endzeit. Dieses Bis führt also in die Endzeit, aus der Anfangszeit in die Endzeit. Ich hoffe, Sie haben das gut nachvollzogen. Nun, ein wichtiger Punkt. Die Propheten im Alten Testament haben angekündigt, in der Endzeit wird aber dieses zerstreute jüdische Volk wieder gesammelt und zurückgeführt werden ins Land der Vorfahren. Ein Beispiel. In Hesekiel 38,8 wird zu einem Feind gesprochen, der in der Endzeit Israel angreifen wird, aus dem äußersten Norden von Israel aus gesehen. Sie können jetzt selber herausfinden, welches Volk das ist. Nur ein kleiner Tipp, am Nordpol wohnt niemand. Und da sagt Gott, am Ende der Jahre, also in der Endzeit, sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet da lagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. In der Endzeit ist das jüdische Volk gesammelt aus vielen Völkern und das Land, nicht wahr, das Land Israel, später Palästina genannt, sank während 2000 Jahren ab zu einer unansehnlichen Wüste. Höhepunkt im 19. Jahrhundert. Und dann begannen die Juden zurückzukehren und das Land wurde wieder fruchtbar gemacht. Also Sie sehen, es ist doch schon eindrücklich, dieser Antiparallelismus. Der leidende Messias, dann werden die Juden zerstreut und alle Völker. Der herrschende Messias und davor werden die Juden zurückgeführt. Und das nennt die Bibel die Endzeit. Und das ist doch schon sehr aktuell für uns, denn wir wissen, ab 1882 haben Juden begonnen, zurückzukehren ins Land der Vorfahren. Damals fand die erste Einwanderungswelle aus Russland statt. In Ezekiel 36 finden wir so wunderbar beschrieben, was wir feststellen können für 1882 bis 2009. Gott spricht zu seinem Volk Israel. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Nun, meine Damen und Herren, wir sind Augenzeugen davon, wie 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern in unserer Zeitepoche zurückgekehrt sind ins Land der Vorfahren. So etwas hat es noch nie gegeben. Und so können wir also sagen, die Endzeit ist eigentlich eine Periode von bereits 127 Jahren. Das ist diese Epoche, wo die Juden in einen Prozess zurückkehren. Und am Ende davon wird dann Jesus Christus als Richter der Welt kommen. Nun, die Propheten haben viele Ereignisse angekündigt, die in dieser Endzeit stattfinden sollen. Ich habe das mit diesen grünen Strichen so symbolisch angedeutet. Zurzeit schreibe ich an einem Buch, das wird wahrscheinlich den Titel haben, wenn es dieses Jahr rauskommen soll. Leben wir wirklich in der Endzeit? Und da behandle ich 150 Prophezeiungen aus der Bibel, die von der Endzeit sprechen und die sich bereits erfüllt haben in der Zeit von 1882 bis 2009. Und einige davon werden wir eben als Zeichen der Zeit aus der Endzeitrede auf dem Ölberg heute Abend anschauen. Aber diese 127 Jahre, die können schön abgesteckt werden gegenüber diesen fast 2000 Jahren der Zerstreuung der Juden unter allen Völkern. Übrigens, die Anfangszeit war ja eigentlich auch eine Periode, und zwar damals von 135 Jahren. Nicht wahr? Um die Zeitenwende wurde Jesus Christus geboren in Bethlehem. Da kam der Messias. Dann, 30 Jahre später, trat er auf als Prediger im ganzen Land Israel. Und er ging auch in den Libanon, hat auch dort gewirkt. Und 3 Jahre später wurde er auf Verlangen des obersten jüdischen Gerichtshofs von den Römern gekreuzigt vor den Toren Jerusalems. Und es kam die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und die Juden wurden schon zu Tausenden aus dem Land hinausgeführt als Kriegsgefangene der Römer. Und weitere Ereignisse, die Propheten vorausgesagt hatten, als Folge der Verwerfung des Messias, haben sich erfüllt. Und schließlich im Jahr 135, das war am Ende dieses zweiten Aufstandes unter dem falschen Messias Bar Kochba, haben die Römer in einer unvergleichlichen Wut und einem Hass auf die Juden diesen Aufstand so brutal niedergeschlagen, dass, wie ich schon gesagt habe, mehr als 1 Million umgekommen sind. Und da war wirklich der Judenstaat am Ende, absolut am Ende. Im Jahr 70 schien das schon so zu sein, als Jerusalem zerstört wurde, aber die haben sich dann wieder aufgerafft. Aber mit 135, da war es fertig. Also vom Kommen des Messias bis zum totalen Untergang des Judenstaates als Folge der Verwerfung des Messias, das war eine Periode von 135 Jahren. Und dann kam die Zeit des von Ghetto zu Ghetto wandernden Juden. Gehasst, geächtet, nirgends zu Hause. Ständig verfolgt durch all die Jahrhunderte hindurch. Und zu Millionen vernichtet. Insgesamt 13 Millionen Tote. Vom Jahr 70 bis heute 13 Millionen tote Juden. Es ist unfasslich. Nun kommen wir zu den Zeichen in der Endzeitrede Jesu im Blick auf die Endzeit. Nicht wahr, die Jünger baten um 2 Zeichen. Was ist das Zeichen der Endzeit? Was ist das Zeichen einer Wiederkunft? Aber der Herr gab ihnen in seiner Rede eine ganze Serie von Zeichen. Weit über 20 Zeichen. Aber wichtig ist, diese Zeichen werden genannt Geburtswehen. In Matthäus 24 erwähnt der Herr Jesus einige Zeichen und dann sagt er in Vers 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Also diese Zeichen werden Geburtswehen genannt und Sie wissen, die Geburtswehen, das sind Zeichen, die deutlich machen, jetzt kommt das Ende der Schwangerschaft, die Geburt. Aber diese Zeichen, die kommen nicht einmal und dann weiß man, jetzt kommt die Geburt und davor die Leiden, ja? Sondern diese Wehen wiederholen sich. Sie sind zyklisch. Sie kommen immer wieder. Und im Allgemeinen werden sie intensiver und schmerzhafter. Dazwischen wird es wieder ein bisschen ruhiger. Dann nimmt es wieder zu. Sie wissen, wie das geht. Ja, und wir können also Folgendes nun feststellen. Diese Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus, die wird im Neuen Testament genannt das gegenwärtige Zeitalter. Epheser 1, Vers 19 bis 21. Und diese Periode wird verglichen mit der Zeit der Schwangerschaft, die ja auch jeweils eine Periode ist von etwa 9 Monaten. Nicht genau, je nachdem. Und darum muss man eben auf die Zeichen der Zeit der Schwangerschaft achten. Also so wie die Wehen das Ende der Schwangerschaft ankündigen, so sollen diese mehr als 20 Zeichen das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu ankündigen. Ich glaube, jetzt haben wir alle das vom Konzept hier alle erfasst. Und nun spricht der Herr Jesus zuerst über 5 Zeichen und die nennt er der Anfang der Wehen. Und zwar sind das erstens Massenkriege, zweitens Revolutionen, drittens Hungersnöte, viertens Seuchen, fünftens Erdbeben. Die sollen als Anfang der Wehen einsetzen. Und natürlich, die werden sich dann immer wieder wiederholen, ja, und fortsetzen. Aber wir wollen jetzt mal den Blick ganz besonders darauf werfen, wie sich diese Zeichen als Anfang der Wehen erfüllt haben. Und dann sagt der Herr Jesus, danach werden die Christen, werden die Jünger Jesu verfolgt werden. Achten Sie auf diese zeitlichen Bestimmungen. Aber das alles ist nur der Anfang der Geburtswehen. Nun schauen wir uns das erste Zeichen an in der Endzeitrede. Matthäus 24. Ihr werdet aber... Jetzt wird abgesetzt zu dieser Warnung vor den falschen Messiasen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Es ist zwar der Anfang des Endes, aber es ist noch nicht das Ende. Nun, was wir hier zusammenfassen können, ist als erstes Zeichen Weltkriege. Und zwar sagt der Herr Jesus, ihr werdet von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Kriegen, das ist etwas mehr in der Nähe. Kriegsnachrichten, das ist schon weiter. Das weist also schon auf eine geografische Ausweitung dieser Kriege hin. Und dann in Vers 7 steht Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Hier geht es um Massenkriege. Krieg hat es schon immer gegeben. Es geht hier um Massenkriege als Zeichen. Und nun, wir haben gesehen, 1882 begannen die ersten Juden, Tausende aus Russland, heimzukehren ins Land der Väter. Die erste Aliyah, die erste Einwanderungswelle geht bis 1903. Und als sie dann versiegt war, gab es wieder neue Verfolgung der Juden in Russland. Und da kam die zweite Welle 1904 bis 1914 und brachte wieder Tausende. Und dann brach der Erste Weltkrieg aus. Und Sie haben gut gehört, der Erste Weltkrieg. Warum ist das nicht der 10. Weltkrieg? Ganz einfach, weil es noch nie einen Ersten Weltkrieg gegeben hatte in der Weltgeschichte. Ein Krieg, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Und der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 forderte etwa 20 Millionen Tote. Das hat man noch nie gesehen in der Weltgeschichte. Und bereits wurden chemische Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Und man sagte danach nie mehr so etwas. Und dann kam ein paar Jahre später der Zweite Weltkrieg, noch viel schlimmer, mit etwa 60 Millionen Toten und dem Einsatz zum ersten Mal von Atomwaffen. Also ich meine, das ist doch schon erstaunlich. Genau in der Zeit, in der Juden beginnen zurückzukehren, kommt dieses neue Phänomen auf. Und hier sehen Sie auf der Karte, alle diese grünen Länder und so etwas wie Orange, das waren kriegsbeteiligte Gebiete, Länder dieser Welt. Sie sehen, alle 5 Kontinente sind beteiligt. Nur was grau ist, war außerhalb. In der Schweiz, hier Spanien und natürlich dieses Loch im Käse, ganz in der Mitte, die Schweiz. Und dann noch in Skandinavien. Ja, also unglaublich. Das ist ein ganz neues Phänomen. Und so konnte man in der Schweiz hören von Kriegen, in Deutschland, in Frankreich, Italien, in Österreich und von Kriegsgerüchten bis eben in weit entlegene Länder dieser Welt. Im Zweiten Weltkrieg war das noch schlimmer. Sie sehen, nur die grauen Gebiete waren nicht beteiligt. Aber praktisch die ganze Welt war direkt oder indirekt beteiligt. Nun habe ich folgendes Schema gemacht. Sie sehen, die Juden kehren zurück ab 1882 und dann der Erste Weltkrieg 1914 und dann der Zweite Weltkrieg 1939. Aber der Jesus sagt in Lukas 21,9, aber das Ende ist nicht sogleich. Aber Sie sehen, all diese Prediger, die schon damals in der Zeit des Ersten Weltkrieges gepredigt haben auf den Kanzeln, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Das waren nicht eigenartige Enthusiasten. Die hatten recht. Sie lebten bereits in der Endzeit. Aber das Ende sollte nicht sogleich sein. Zweiter Punkt, Revolutionen. Lukas 21,9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen, griechisch akatastasiai, hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. In der Parallelstelle Markus 13,8. Und es werden Hungersnöte und Unruhen, Tarachai, sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Empörungen, akatastasiai, bedeutet Volksaufstände. Tarachai, Unruhen, bedeutet Störungen der gewöhnlichen Ruhe, Erregungen, Bestürzungen, Tumulte. Nun schauen wir uns mal das an. Die Juden kehren zurück, 1882, und dann bricht 1905 die russische Revolution aus. Bis 1907. Aber die Zaren können die Macht halten. Aber viele Menschen werden auf der Straße durch die Soldaten der Zaren erschossen. Und dann kommt 1917 im Ersten Weltkrieg die Oktoberrevolution. Die Kommunisten übernehmen die Macht in Russland. Und in der Folge entsteht die Sowjetunion als ein Machtblock, der schreckliche Auswirkungen auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts haben sollte. Bis hin zum Kalten Krieg, der uns während Jahren hier in Europa bedroht hat, ernsthaft bedroht hat. Aber 1911, China stürzt in die Revolution und es folgen Bürgerkriegen und Unruhen bis 1949. Und das ist, meine Damen und Herren, nicht in einem Winkel der Welt geschehen. China ist ein wichtiger Teil der Menschheit. Und dann später kommt die Kulturrevolution unter Mao, 1966 bis 69, und da sind Unmengen, Millionen von Menschen umgebracht worden. Dann kam die islamische Revolution in Persien 1979 und da entsteht der islamische Fundamentalismus. Und dann die Volksaufstände 1 und 2 in Israel. Aber mir geht es jetzt ja besonders darum, den Anfang der Wehen zu sehen. Schauen Sie nochmals, die Juden kehren zurück ab 1882. Dann kommt die russische Revolution 1905, chinesische Revolution ab 1911, Erster Weltkrieg 1914, russische Revolution 1917 und dann der Zweite Weltkrieg 1939. Jetzt können Sie es bald auswendig. Aber die Römer haben ja schon gesagt, Repetitio mater studiorum est, die Mutter des Lernens ist die Wiederholung. Dritter Punkt, akute Hungersnöte. Der Jesus sagt in Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Nun, als Folge des Ersten Weltkrieges gab es grausame, akute Hungersnöte. Akut bedeutet, Menschen haben wirklich nichts mehr zu essen. Nicht einfach zu wenig. Nichts mehr und sie sterben. Und dann gab es Hungersnöte als Folge der kommunistischen Revolutionen. Und schauen Sie mal zum Beispiel 1932, 33 in der Ukraine und in Russland. Eine Hungersnot mit 8 Millionen Toten. Wer spricht heute noch von dieser Katastrophe? Oder die Eltern unter uns denken vielleicht noch zurück, 1958 bis 62. Das war die Zeit, als die Kommunisten in China den großen Sprung nach vorne wagten. Und das hat wohl die größte Hungersnot der Weltgeschichte ausgelöst. 43 Millionen Tote in China. Aber es geht uns jetzt eben um den Anfang der Wehen. Die Juden kehren zurück, Russische Revolution 1905, Chinesische Revolution 1911, Erster Weltkrieg 1914, Russische Revolution 1917, Hunger als Volk des Ersten Weltkrieges und der Russischen Revolution, Hunger in der Ukraine 1932, Zweiter Weltkrieg mit grauenhaften, akuten Hungersnöten. Aber das Ende ist nicht so gleich. Ich muss natürlich in diesem Zusammenhang auch über chronische Hungersnöte sprechen. Das bedeutet, man hat schon etwas zu essen, aber ständig zu wenig. Und das ist ja das große Problem des 20. Jahrhunderts und des beginnenden 21. Jahrhunderts. Man hat darum auch das 20. Jahrhundert bezeichnet als das Jahrhundert der Hungersnöte, in dem Hunderte von Millionen Menschen chronischen Hunger gelitten haben. Und wir haben uns daran gewöhnt, wie Jahr für Jahr 8 Millionen Menschen an chronischem Hunger gestorben sind. Und das geht heute so weiter. Natürlich, die Weltbevölkerung ist von 1900 bis 2000 gewachsen von 1,6 Milliarden. Ja, so wenig waren es damals. Auf 6,5 Milliarden. So etwas hat es ja noch nie gegeben in der ganzen Weltgeschichte. Ich war zur Zeit Jesu, da gab es schätzungsweise 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Und es ist zwar so, dass es genügend Nahrungsmittel gibt für alle Menschen. Aber Sie wissen um all die Ungerechtigkeiten in der Verteilung. Und da sind viele Diktatoren in der dritten Welt daran direkt schuld. Aber das ist ein anderes Thema. Und nicht wahr, heute Abend werden 850 Millionen bis 1 Milliarde mit chronischem Hunger zu Bett gehen. Es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Und zwar in Dimensionen, wie die Welt das noch nie gesehen hat. Vierter Punkt, Seuchen. Epidemien. Matthäus 24, 7. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein an verschiedenen Orten. Der griechische Ausdruck Leumoi bedeutet Seuchen, Epidemien, Krankheiten. Und nun, nach dem Ersten Weltkrieg 1918 und 19 wütete die spanische Grippe. Innerhalb von Wochen sind Millionen von Menschen weggerafft worden. Diese Grippe war so, Tamiflu gab es nicht, diese Grippe war so aggressiv. Massen wurden weggerafft. Mehr Amerikaner sind gestorben an dieser Grippe als auf dem Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges. Und Sie wissen, darum hat man ja heute so Angst davor, dass eben quasi zyklisch wiederholt wieder eine solche Grippenepidemie kommen könnte. Darum die ganze Angst vor einer Vogelgrippe und so weiter, die wieder auf die gleiche Art wüten könnte. Und je nach Forscher, niemand weiß es genau, wird geschätzt, dass die spanische Grippe 40, 50 bis 100 Millionen Menschen weggerafft hat. Aber schauen Sie mal, diese ganze Verknüpfung der Zeichen, das finde ich so großartig. Ich meine, großartig in dem Sinn, weil es effektiv so eindrücklich nachvollziehbar ist. Aber im 20. Jahrhundert später kommt dann die Seuche AIDS mit Abermillionen von Betroffenen und Abermillionen, die schon gestorben sind. Hepatitis B und C, ein schreckliches Problem. Pocken hat zum Beispiel in den 50er Jahren, so sagt die Homepage der WHO, unzählige Menschen betroffen, jedes Jahr etwa 50 Millionen Ansteckungen. Also man könnte schätzen, vielleicht etwa 500 Millionen Tote im 20. Jahrhundert. Und die WHO hat vor einigen Jahren gemeldet, 100 Millionen Nikotintote. Tote wegen des Rauchens. Aber mir geht es jetzt vor allem um den Anfang der Wehen. Sie sehen die Rückkehr der Juden ab 1882, die russische Revolution, dann die chinesische Revolution, der Erste Weltkrieg, die russische Revolution, die Oktoberrevolution, Hunger, spanische Grippe. 40 bis 100 Millionen Toten, Hunger als Folge der Revolutionen, Hunger in der Ukraine, Zweiter Weltkrieg, Hunger. Sehen Sie die Verknüpfung der Ereignisse? Das ist so unglaublich. Aber das Ende ist nicht so gleich. Fünfter Punkt, Erdbeben. Matthäus 24, 7. Und es werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Jetzt schauen Sie mal hier. Indien 1905. Ein Erdbeben mit 19.000 Toten. 1908 in Messina, Sizilien und Kalabrien, also in Europa. Ein Erdbeben mit 72.000 Toten. Dann China 1920, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, nach der spanischen Grippe, 200.000 Tote. Ich spreche nicht über die Verletzten. Japan 1923, 150.000 Tote. China 1927, 41.000 Tote. Und so könnte man weitergehen. Turkmenien 1948, 100.000 Tote. Und so geht das weiter. Speziell erwähne ich 1976, China 800.000 Tote. Und so geht das weiter bis Pakistan 2005, 90.000 Tote. Ich habe mal zusammengerechnet. Im 20. Jahrhundert gab es ca. 140 schwere Erdbeben mit insgesamt etwa 2,3 Millionen Toten. Es ist furchtbar. Und natürlich sagen dann Geologen, und zu Recht, Erdbeben hat es schon immer gegeben. Ja, natürlich, das ist ja nichts Neues, liest man auch in der Bibel davon. Zur Zeit von Hiob, vor 4000 Jahren, schreckliche Erdbeben. Aber der Punkt ist der, noch nie hat es so viele Menschen gegeben auf der Erde. Und darum sind die Erdbeben so viel verheerender. Und zweitens, wenn Sie die Weltkarte studieren, dann sehen Sie, die besonders erdbebengefährdeten Gebiete sind normalerweise auch ungewöhnlich hoch bevölkert. Warum sind die ausgerechnet dorthin gegangen? Ist ja furchtbar. Und dann sieht man noch, und die meisten dieser Gebiete sind Gebiete von armen Völkern, die auch nicht das Geld haben, um besser zu bauen, sich besser zu schützen. Es ist wirklich ein schreckliches Weh. Lukas 21, 11. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Nun, Sie sehen, das Schema vervollständigt sich immer mehr. Juden kehren zurück, Erdbeben 1905, russische Revolution 1905, Erdbeben 1908, in Europa, chinesische Revolution 1911, Erster Weltkrieg und so weiter und so fort. Diese Verknüpfung genau dieser fünf Zeichen. Aber das Ende ist nicht sogleich. Und jetzt kommt's. Die Punkte 6, 7 und 8 nehme ich zusammen. Christenverfolgungen, Tod, Hass. In Matthäus 24 sagt der Herr Jesus nach diesen fünf Punkten, dann werden sie euch, er spricht seine Jünger an, seine Nachfolger, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Ab den 20er Jahren beschlossen die Kommunisten der Sowjetunion die systematische Vernichtung des Christentums. Und in der Folge werden Millionen von Christen getötet. Millionen! Und getötet werden ist eines, aber die Christen werden systematisch über Jahrzehnte hinweg verfolgt, unterdrückt, in der Schule ausgelacht, geschlagen und so weiter, ausgegrenzt. Und der Westen hat die ganze Zeit weggeschaut. Wann hat es Demonstrationen gegeben im Westen gegen die Christenverfolgung in der Sowjetunion? Da konnte man Leute sagen, die sagten, ja, es gibt Religionsfreiheit in Moskau. Es gibt eine offene Kirche in Moskau. Ja, und da will man ein paar Millionen Christen dort hineinbringen in die Kirche. So ist es gegangen. Ist das Liebe? Ist es nicht viel mehr Hass? Wenn man einfach die Augen wegwendet und die kommen so in Massen um. Griechisch-Orthodoxe, Baptisten und so weiter. Einfach wegen ihres christlichen Bekenntnisses. Aber schauen Sie, der Jesus sagt dann. Und so haben wir in unserem Schema all diese fünf Punkte mit Erdbeben, Revolutionen, Massenkriegen und Seuchen, Hungersnöten. Und dann ab den 20er Jahren, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Meine Damen und Herren, genau so verläuft die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und übrigens, nach dem Ersten Weltkrieg kommt dann die dritte jüdische Einwanderungswelle, dann die vierte, dann die fünfte und so weiter. Es läuft, genau so. Durch das ganze Jahrhundert hindurch. Ich muss in diesem Zusammenhang noch erweiternd sagen, die größte Anzahl christlicher Märtyrer wurde im 20. Jahrhundert ermordet. Insgesamt schätzt man 45,5 Millionen. Das sind 65% von allen Märtyrern aus 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und zwar geschah das vor allem durch die Kommunisten in der Folge von 1917 und durch die Islamisten mit dem Wiedererwachen des Islams in unserer Zeit. Ganz grauenhaft. Und da werden Hunderttausende, Millionen getötet, grausam verfolgt. Und der Westen schaut konsequent weg. Ist das Liebe? Heute sind 200 Millionen Christen in 25 Ländern bedroht durch Misshandlung, Gefängnis und Tod. Speziell in den kommunistischen Ländern wie Korea und eben ganz besonders in den islamischen Ländern, hier grün eingezeichnet. Und blau. Eine grauenhafte Christenverfolgung im Irak. Und die Masse im Westen schaut weg. Neunter Punkt. Abfall von Gott. Durch Zwang. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24,10, und dann werden viele abfallen. Und genau so ist es gekommen. Die Kommunisten töten Millionen von Christen ab den 1920er Jahren. Und in der Folge geben Millionen von Menschen in Russland, in Osteuropa den christlichen Glauben auf, weil die Kommunisten sie zum Atheismus zwingen. Und in der Schule systematisch indoktriniert werden. Es gibt keinen Gott. Und wer an Gott glaubt, ist psychisch krank. Der ist verrückt. Den muss man behandeln mit Medikamenten. Und so kamen unzählige in die Kliniken und wurden psychisch zerstört. Und das hat dazu geführt, eben diese Verfolgung, dass Millionen dann gesagt haben, gut, wir haben nichts mehr mit Christentum zu tun. Russland, das ein Land war, das sehr religiös war, hat den christlichen Glauben verabschiedet. Zehnter Punkt, denunzieren. Also der Herr Jesus sagt, und dann werden viele abfallen. Und was ist jetzt die Folge? Und werden einander überliefern und einander hassen. Nun, die kommunistischen Geheimdienste arbeiteten mit der Bevölkerung zusammen. Man hat also die Leute eben eingespannt, dass sie sich gegenseitig denunzieren und sagen, die Leute dort in diesem Haus, die unterrichten ihre Kinder in biblischer Geschichte. Diese Leute dort, die gehen da in eine Gemeinde. Und die Leute dort, und man konnte nicht mehr wissen, welche Nachbarn sind vertrauenswürdig und welche nicht. Und so haben viele einander überliefert. Ständiges Denunzieren durch Nachbarn, Lehrer, Mitarbeiter auf der Arbeit, etc. Elfter Punkt, zwischenmenschliches Vertrauen zerstört. Der Herr Jesus sagt, und werden einander überliefern und einander hassen. In diesem Klima der Angst, wo man keinem mehr wirklich vertrauen kann, weil er sagt vielleicht ganz freundlich guten Tag auf Russisch oder auf Rumänisch oder was auch immer, und man weiß nicht, arbeitet er mit dem KGB, mit der Securitate zusammen. Und so entstand ein Klima des Hasses in der Gesellschaft. 12. Verfolgung durch Familienangehörige. In Markus 13, Vers 12 sagt der Herr Jesus sogar, es wird aber der Bruder, den Bruder, zum Tode überliefern. Und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben wieder die Eltern und sie zum Tode bringen. Und immer wieder, wenn ich so mit russlanddeutschen Christen zusammen bin, dann frage ich sie ein bisschen aus, wie war das da in Kirgisistan, wie war das in Tadschikistan, wie war das in Ukraine, wie war das da in Sibirien. Und dann können sie erfahren, dass das wirklich geschehen ist. In der eigenen Familie wurde zusammengearbeitet mit den Geheimdiensten. Grauenhaft. An dieser Stelle muss ich noch so als Klammer einschieben, in 2. Thessalonicher Brief, da spricht Paulus auch über einen Abfall in dieser Endzeit. Aber das ist dann, da ist eben auch dieser freiwillige Abfall des Westens mit eingeschlossen. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 sagt er, denn dieser Tag, das heißt der Tag der Wiederkunft des herrschenden Messias, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und wir haben gesehen, genau im 20. Jahrhundert und besonders ab den 1960er Jahren haben sich Millionen von Menschen in Deutschland, in der Schweiz, in ganz Europa, in Nordamerika, haben sich vom Christentum verabschiedet. Die liberale Theologie an den offiziellen Unis gelehrt, verwirft eigentlich alle Grundlagen des Christentums. Die Bibel ist ein menschliches Buch, voller Fehler. Der Jesus Christus sei nicht wirklich auferstanden. Sein Tod war nicht ein Versöhnungstod für unsere Sünden. Jesus Christus wird nicht körperlich wiederkommen. Und so weiter und so fort. Und man kann sagen, das Abendland im Westen wendet sich freiwillig vom Christentum ab. Im Osten unter Zwang, im Westen eigentlich im gleichen Jahrhundert, freiwillig. Und Sie wissen ja, die Bibel hat heute überhaupt keinen Stellenwert mehr in der Gesellschaft. Wenn irgendeine Podiumsdiskussion am Fernsehen stattfindet und man ein aktuelles ethisches Thema durchnimmt, da fragt doch niemand ernsthaft danach, was steht dazu in der Bibel. Vielleicht lädt man einen Pfarrer ein und hofft, dass der so antiquierte Ideen auch noch dazu bringt, damit das Ganze etwas mehr Einschaltquoten bringt. Ja, ist ja lustig. So ist das geschehen in unserer Zeit. Ja, jetzt haben wir so viel gearbeitet, jetzt brauchen wir eine kurze musikalische Erholung.